Hallo und herzlich willkommen zu Reden ist das neue Gold, Dialog am Dritten. Ich bin Sandra Rahm.
Ich bin Verena Breukmann.
Und ich bin Sophia Kojanitz.
Gemeinsam zeigen wir, wie kraftvoll Kommunikation sein kann und wie wir durch Reden das Gold in unseren Beziehungen finden. Wir geben Einblicke in die menschliche Psyche und Persönlichkeitsentwicklung, immer mit einer Prise Humor. Auch unsere verschiedenen Lebenswege spielen eine Rolle, um andere Frauen zu stärken und zu empowern. Lasst uns zusammen entdecken, wie Kommunikation, Humor und Empowerment euer Leben verändern können. Hallo Sophia, hallo Verena, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Reden ist das neue Gold, Dialog am Dritten. Ich freue mich, dass ich heute eine Folge vorbereiten durfte und wir steigen ganz tief ein in psychologische Sicherheit.
Okay.
Hintergrund dessen, warum ich mir das ausgesucht habe, ist, wir leben ja aktuell in ziemlich unsicheren Zeiten, wobei ich gar nicht keine Sorge, nicht in hochpolitisch oder schwer gesellschaftliche Themen einsteigen möchte. Mir geht es heute eher darum, dass wir vielleicht noch mal so ein bisschen in Arbeitssetting gucken und eher so für die Frage, was brauchen denn Menschen, damit sie sich trauen, ehrlich im Umgang zu sein und Verantwortung zu übernehmen, sich zeigen zu können. Gerade so in Teams oder in verschiedensten Gruppen. Das wäre das, wo ich heute mit euch drauf gucken wollen würde.
Ja, auf jeden Fall gerade echt ein aktuelles Thema, glaube ich. Ne?
Ja. Ja, und selbst es kommt ja nicht nur auf das Umfeld an, was man schafft oder was geschaffen wird, sondern auch immer noch auf die eigene individuelle Persönlichkeit. Wir gehen direkt drei Settings offen, wo genau das so oder so ähnlich tatsächlich Thema war. Ne?
Ja, super. Und genau das steigt doch direkt mit ein. Das wäre nämlich eine meiner ersten Fragen an euch beide gewesen. Ihr seid ja genauso im beruflichen Setting mit Gruppen unterwegs, im Rahmen eurer Fort- und Weiterbildung und Supervision und was wir nicht alles machen. Und ihr habt doch sicherlich ganz viel schon erlebt und könnt mal ein Beispiel bringen oder zwei oder drei, die zu dem Thema passen, wo ihr vielleicht erlebt habt oder wo ich die Frage aufkam, ob hier sowas wie psychologische Sicherheit denn existiert.
Ich versuche das so abstrakt wie möglich tatsächlich darzustellen. Es gibt ja auch viele Menschen, die berichten irgendwie detailliert aus ihren Prozessen. Und das mag ich nicht, selbst wenn man es irgendwie anonymisiert. Ich glaube immer, dass die Leute, die im Prozess gesteckt haben, durchaus ein gutes Näschen dafür haben, dass sie gemeint sind. Und ich möchte ja die größtmögliche Sicherheit geben, dass die Leute eben gut bei uns aufgehoben sind, bei Erkennen neue Wege. Ich glaube, das Thema würde ich aus unterschiedlichen Ebenen angehen. Ich würde erstmal gucken, spreche ich mit einer Organisationsentwicklung? Das heißt, was kann Organisation dazu beitragen, dass die Menschen sich im Grundsatz psychologisch sicher fühlen? Dann kann ich gucken, dass ich mit den Entscheidungsträgern, den Geschäftsführenden, den CEOs, was könnt ihr denn dazu beitragen? Und da würde ich schon wieder auf zwei Ebenen gucken. Einmal durch die Art, wie ihr Mensch und Führungskraft seid und durch die Art, wie ihr die Werte eurer Organisation auslegt. Die sind ja schon in beiden Situationen unterwegs. Und dann gibt es ja die mittleren Führungsebene oder die operative Führungsebene und die haben auch wieder ihren ganz speziellen Job, wenn es um psychologische Sicherheit geht. Und dann gibt es ja die individuellen Mitarbeitenden, wo du entweder als Team mit denen arbeitest oder als Seminar und Workshop oder eben in Einzelsettings. Und ich glaube, jeder dieser Bereiche, die ich genannt habe, hat Themen mit psychologischer Sicherheit und jeder Bereich muss ganz individuell betrachtet werden, welche Art von Sicherheit meinst du? Woher kommt die Sicherheit und worauf soll sie abzielen?
Also war auf jeden Fall jetzt schon sehr gut nach Ebenen sortiert. Ich würde ergänzen, also alles, was du gerade gesagt hast, Sophia, ist natürlich richtig. Ich würde eben ergänzen oder ich könnte dazu dann aufmachen das Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel mit PrivatklientInnen arbeite, damit ich jetzt nicht nochmal auf das wiederhole, vielleicht teilweise zumindest, was du gerade gesagt hast. Also wenn ich mit Familien in der Mediation arbeite, mit Paaren arbeite oder eben mit einzelnen privaten Personen im Coaching. Und auch da ist erstmal, das eine ist ja das, was ich gebe, also dass ich einen sicheren Raum gebe und dass sie bei mir, so wie sie sind, sich zeigen dürfen mit allem, was sie mitbringen und dafür nicht bewertet werden. Und dann natürlich aus meinem TA, aus meiner transaktionsanalytischen Haltung heraus, versuche natürlich über das Coaching oder die Mediation auch wenn es dann ja etwas anders abläuft, eine Wirksamkeit bei den Menschen entweder zu erwecken, wenn sie vielleicht noch gar nicht da ist, oder auch zu fördern und sie noch sichtbarer zu machen und ressourcenorientiert zu arbeiten, damit die Menschen zumindest mit sich sicher sind, um dann auch eben sich das auch positiv auf ihre Resilienz auswirkt. Das wäre jetzt noch so die Ergänzung zu dem, glaube ich, was du gesagt hast.
Ja, ich habe auch gerade überlegt, Führungskräfte, also wenn ich an so ein paar Prozesse denke, so, ja, ich verstehe gar nicht, warum die Leute sich nicht mehr trauen. Und wenn man ganz rational auf die Organisation und auch auf den Führungsstil guckt, dann denkt man sich, ja, ich auch nicht. Und dann muss man in die Einzelarbeit gehen und sagen, hey, wir müssen uns jedes einzelne Teammitglied anschauen. Was ist die Sicherheit, die dieses Teammitglied braucht? Es gibt die Leute, die sind eher experimentell, die trauen sich vielleicht mal ein bisschen mehr. Und es gibt Leute, die sagen, hey, bevor ich mich was traue, brauche ich die Erlaubnis und den Rahmen und die Sicherheit, mich trauen zu dürfen. Mhm. Also da geht es dann ja tatsächlich, ja, welche Mentalität bringt die einzelne Person mit, welche Glaubenssätze, welche Erfahrungen aber auch tatsächlich, ne?
Du hattest gerade auch die höhere Ebene, Organisationsentwicklung und sowas mit angesprochen. Ich würde ganz gerne halt die Nummer tiefer gucken, weil wir wollen ja sehr praxisnah auch für unsere Hörerinnen und Hörer sein. Und die sollen am Ende ja was mitnehmen können. Und da einfach für euch nochmal die Frage, du bist jetzt auch gerade schon auf die Führungskräfte mit drangegangen. Ich möchte ganz gerne auf diese Ebene schauen, wie wir miteinander umgehen können, miteinander arbeiten können. Natürlich nicht nur im Arbeitskontext, vielleicht auch, wie du das gerade sagtest, Verena, auch darüber hinaus, weil es betrifft ja letztlich alle Bereiche. Und was glaubt ihr, warum, du hast es so langsam schon angefangen, Sophia, was glaubt ihr, was steckt da vielleicht hinter, dass Menschen sich nicht mehr so sicher fühlen oder kein ehrliches Feedback mehr geben, dass die sich zurückhalten, wo ganz offensichtlich ist.
Hast du nicht gesagt, du willst nicht in krass gesellschaftliche Dinge eintauchen?
Ja, schon.
Also ich würde tatsächlich dieses Gesellschaftliche und auch das Politische einfach mal zusammenfassen unter, es hat auf jeden Fall eine Auswirkung auf die Menschen, mit denen wir arbeiten.
Mhm. Immer.
So, immer, genau.
Also das ist und das so krass, wenn man dann auch bedenkt, hey, wie oft ich sage, naja, wir müssen uns nur mal politisch umgucken. Und die Leute so, hä? Wir sind doch hier in unseren sicheren vier Wänden.
Ja.
Was hat denn die Weltpolitik oder eben auch die regionale Politik damit zu tun? Und dann merkt man, dass sich vieles einfach widerspiegelt vom ganz Großen in den kleinen Systemen, in denen wir dann arbeiten, ne?
Ja, definitiv. Deswegen ist auch das eben was, wo ich sage, das können wir nicht außen vor lassen, aber wir brauchen uns ja hier nicht besprechen. Also es ist eher ein Fakt für mich.
Ja,
ne?
Ja.
Dass das Impact immer hat.
Vielleicht müssen wir es nicht, welche Haltung hat wer dazu oder eine Analyse, ich glaube, das ist auch nicht unser Kerngebiet, sondern tatsächlich bedingungslos zu akzeptieren, dass das immer ein Mitschwingen in unserer Arbeit ist.
Ja, genau. Ja.
Und gleichzeitig war Sandras Frage aber ja, warum glauben wir, dass Menschen diese unterschiedliche Art brauchen oder warum sich etwas, das kann meine Interpretation sein, hast du auch gesagt, verändert hat?
Warum? Ja, schon. Also ich habe den Eindruck, es hat sich verändert über die letzten Jahre hinweg, dass Menschen zurückhaltender sind mit ihren Meinungen, mit ihren Äußerungen. Und ich glaube, dass dadurch viel Kreativität und Fortschritt, Veränderung auch im Kleinen, also nicht nur die große Organisation, sondern gerade auch im Kleinen, in kleinen Teams oder Familien und sowas verloren geht, weil man sich nicht mehr traut, seine Meinung zu sagen, ne? Oder mal Kritik zu äußern oder mal ein Feedback zu geben. Aus Angst vor belächelt werden, vor runtergemacht werden oder nicht ernst genommen werden.
Ja, vor allen Dingen, ich glaube, der Wunsch, der auch dahinter steckt, ist ja auch immer dieses, ich will ja auch dazugehören. Das heißt, wenn ich meine Meinung vertrete, kann ja durchaus passieren, dass ich zu dieser Gruppe, zu diesem Setting, in dem ich gerade bin, nicht mehr dazugehöre, zumindest temporär nicht mehr dazugehöre.
Ja. Sophia ist anderer Meinung?
Boah, ja, es ist halt, ich glaube, dass die Menschen viel zu viel Meinung haben und viel zu wenig Haltung. Ich erlebe das nicht so, dass die Menschen keine Meinung mehr haben. Die wird so oft, ja, ich sehe das aber so. Ja, nee, meine Meinung. Ja, aber das ist nun mal meine Meinung. Mhm. Und für mich ist das nicht vielschichtig genug. Und wenn Leute mir mit ihrer Meinung kommen, dann frage ich ganz oft, ja, was ist denn deine Haltung dazu? Und das ist ist eine Hypothese von mir, dass Menschen oder die Gesellschaft durch diese Schnelllebigkeit schnell ihre Meinung äußern und dann Angst haben oder Sorge haben oder keine Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, wie bin ich denn, also eine Haltung zu dieser Meinung zu entwickeln, wie bin ich zu dieser Meinung gekommen? Traue ich mich zu zeigen, was meine Erfahrungen sind? Warum habe ich das jetzt so? Und ich motiviere Menschen eigentlich immer in den Prozessen, wenn ich höre, das ist aber meine Meinung, in einem auch manchmal 10-Prozess herauszufinden, und was ist deine Haltung hinter deiner Meinung? Und ich glaube, dass das Sichtbarkeit bedeutet, sich wirklich zeigen. Und damit meine ich jetzt nicht mit meinen, also wir alle haben Traumata, ja, also allein die Geburt ist ein Trauma. Und das meine ich nicht, sondern ich meine das, was wir auf unserem Erwachsenen-Ich zur Verfügung stellen wollen. Aus meinen Erlebnissen, aus meinen Theorien, aus meinem Wissen, aus meinem sozialen Umfeld. Daraus entsteht eine Haltung und die bildet wiederum meine Meinung. Und wenn ich nur meine Meinung rauspolter, dann gibt es ja nur ein richtig oder falsch darauf und kein Dialog.
Und genau das meine ich. Das finde ich gerade so schwierig in vielen Diskussionen, die ich erlebe, dass ganz viele Menschen mit ganz viel Meinung sind und aber überhaupt keine Offenheit mehr dafür ist, dass jemand anders eine andere Meinung oder Haltung oder beides dafür haben könnte und das auch mal so miteinander stehen zu lassen. Ne? Ich muss mir ja nicht immer einig sein in verschiedenen Themen.
Es ist halt die berühmt-berüchtigte
Ambiguitätstoleranz.
Ambiguitätstoleranz. Es ist halt die berühmt-berüchtigte Ambiguitäts...
Ambiguität.
Es ist die berühmt-berüchtigte Ambiguitätstoleranz, die wir neu und wieder lernen müssen. Das Aushalten von Unterschiedlichkeiten ohne Ausschluss, das ist Arbeit und das anstrengt.
Voll. Und sorgt im ersten Schritt nicht für psychologische Sicherheit, oder?
Doch. Du hast gerade gesagt, ich helfe oder ich unterstütze meine Menschen darin, sich so zu zeigen, wie sie sind. Und wenn wir uns so zeigen, wie wir sind, dann hilft es mir ja auch dabei, wenn andere das auch tun, obwohl sie anders sind. Also gibt es mir ja doch Sicherheit.
Ja, als Ergebnis. Aber ich glaube, der Weg dahin ist erstmal schwierig für viele und somit auch nicht psychologisch sicher.
Und was glaubst du, könnte es brauchen, damit es sicherer wird?
Auf jeden Fall Empowerment und je nach Mensch und Kontext eben aus meiner Sicht, ich will uns jetzt hier nicht verkaufen, aber auch eine gute Begleitung. Und es muss gar nicht Coach sein oder so, sondern vielleicht jemand, eine Führungskraft auch, die vielleicht in diesem Bereich unterstützen kann oder vielleicht auch die Oma, die Schwiegermutter, der Opa, der da unterstützen kann. Jetzt nicht mit Ambiguitätstoleranz und ausformuliert, ne, sondern einfach Menschen, die es gut hinbekommen. Ich wollte damit das nicht abwerten, sondern natürlich, wenn du dem Opa mit Ambiguitätstoleranz kommst, kann ja vermutlich erstmal nichts damit anfangen, unterstelle ich jetzt mal, das ist meine Hypothese. Und dementsprechend da eben zu schauen, einfach nach Vorbildern zu gucken und nicht unbedingt nur eben jetzt nach Coaches, wir können auch helfen, aber erstmal vielleicht im Umfeld nach Vorbildern zu gucken, die es für mich gut machen.
Ja, oder im ganz Kleinen, also wenn ich wirklich, wenn ich sage, ja, aber meine Meinung ist, würde ich erstmal jeden, der jetzt gerade zuhört, dazu einladen, kurz innezuhalten und zu sagen, und sich selbst zu fragen, warum ist die denn so? Oder wie kann ich denn aus einer Meinung eine Haltung machen? Und was würde es bedeuten, wenn ich mich mit dieser Haltung wirklich zeige? Das ist so eine Einladung an sich selbst. Und eigentlich würde ich schon sagen, dass Teams in regelmäßigen Abständen, und das erlebe ich auch immer mehr, also es ist verrückt, weil es wird immer mehr angefragt, einmal im Quartal, 2 Tage Teamentwicklung und dann nicht hier mit Bogenschießen, sondern mit, also Bogenschießen ist auch großartig, sondern aber eher, hey, wir arbeiten alle irgendwie ähnlich und gleichzeitig so unterschiedlich. Und lass uns doch mal im Arbeitsfeld darüber in Kontakt treten, wo sind unsere Gemeinsamkeiten und wo sind unsere Unterschiede. Dann sind wir nämlich auch konfliktfähig. Und das erlebe ich tatsächlich, also ich erlebe, also du sagst ja gerade, du erlebst es immer weniger, dass da eine Bereitschaft ist, hinzugucken, über die Meinung hinaus zu gucken. Und gerade in Teamentwicklungsprozessen, ich glaube, weil die Menschen auch nach dieser ganzen Isolation durch Homeoffice, kommen die auf einmal alle wieder zusammen. Und gerade diese Corona-Zeit hat so polarisiert und hat so herausgefordert, dass wir alle eine Meinung haben. Und jetzt kommen wir wieder zusammen, zum Glück mit dieser neuen Erfahrung und können uns irgendwie nochmal neu würfeln. Und ich glaube, dass innovative Unternehmen oder die Unternehmen, die bei mir landen, das entdeckt haben. Die haben entdeckt, wir können die Individualisierung dieser Gesellschaft nicht aufhalten. Wir wollen das auch nicht. Und gleichzeitig müssen wir einen Weg zurück in die Gemeinschaft finden mit dieser Individualität jedes Einzelnen. Ich erlebe das tatsächlich als Anfrage relativ häufig im Moment. Und wenn es halt zu spät ist, kommt es halt als Konflikt. Aber häufig ist das so ein Ursprung.
Ja, das finde ich schön, dass du das jetzt so sagst. Da ist ja offensichtlich Bewegung drin. Gesamtgesellschaftlich empfinde ich das. Man darf mich gerne korrigieren oder das anders sehen. Empfinde ich das momentan noch anders. Aber dass da offensichtlich ja jetzt die Entwicklung von Unternehmen zum, auf jeden Fall schon mal hingeht, finde ich total gut. Weil ich finde das wichtig, das zu lernen nochmal. Wie wollen wir denn miteinander umgehen? Das, was wir ja alltäglich machen mit unseren Mitarbeitenden, mit unseren Coaches oder Medianten oder in Workshops und so weiter. Das nochmal zu lernen, wie wollen wir denn miteinander umgehen, wie wollen wir miteinander reden, um da wieder ein Sicherheitsgefühl herzustellen, dass man sowas eben auch kann.
Und das Sicherheitsgefühl ist ja, ich darf so sein, wie ich bin. Solange ich mich in dem Rahmen, also wenn wir jetzt im Arbeitskontext sind, im Rahmen dessen begebe, was für meine Organisation oder mein Unternehmen angemessen ist. Und das kann ich ja in jedem Kleinstsystem, wenn wir systemisch denken, in jedem System muss ich mich halt an diese Rahmenbedingungen halten. Ja, und ich würde gar nicht, also ich habe keine Ahnung, wie es gesamtgesellschaftlich ist. Dazu habe ich keine Statistiken oder irgendwelche Zahlen. Ich kann halt nur das wiedergeben, weil ich gerade so meine Auftragsanfragen tatsächlich durchgegangen bin. Also da in die Richtung würde ich gehen. Aber da ist auch die Frage, was war er da? Ne? Also mir ist es sehr wichtig, dass Leute aus einer Meinung eine Haltung machen und kommen deswegen auch diese Organisation zu mir. Oder ist es wirklich so, dass die auf der Suche nach jemandem sind? Also da würde ich jetzt gar nicht mich trauen, irgendwas Gesellschaftliches irgendwie loszutreten. Aber es ist schon so, dass ich erlebe, dass diese Anfragen in letzter Zeit gehäuft kommen. Wie können wir denn all diese unterschiedlichen Bedürfnisse so zusammensetzen, dass es trotzdem noch eine Struktur hat und irgendwie Sicherheit gibt, ohne wieder im ganz kleinkarierten Kontrollsystem zu landen?
Und wenn wir jetzt vom Arbeitssetting nochmal weggehen, hättet ihr noch irgendwelche Ideen, so langsam zum Abschluss guckend, was können wir denn unseren Hörerinnen und Hörern nochmal mitgeben, um das selber auch nochmal zu üben? Also wer jetzt nicht in der glücklichen Situation ist, ein Unternehmen zu haben, was das erkannt hat, zu sagen, ey, da müssen wir mal hingucken.
Also ich bin immer Freund von dem Realitätscheck, so banal sich das anhört. Aber es sind ja manchmal sind Ängste oder manchmal entstehen Ängste ja nicht aufgrund der Realität, sondern aufgrund unserer Gedanken, die sich anhand der Realität aber selber entwickeln. Und die Szenarien, die wir uns selber in unseren Worst-Case-Drama-Gedanken, ich übertreibe jetzt bewusst, ne, aber so ist es ja so, wenn so Negativgedanken einmal losgetreten sind, dann können die sich sehr schön verselbstständigen. Und deswegen bin ich immer Freund von einem Realitätscheck. Was ist wirklich die Situation und was ist wirklich möglich, was passieren könnte? Und dann ist natürlich auch wichtig, also sind wir ja in der Resilienz an der Stelle, nämlich bei der auch Lösungsorientierung, eine der sieben Säulen, dann sind wir schon in dem Bereich auch natürlich zu gucken, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Und das ist auch wichtig, auf dem Zettel zu haben. Aber die Haltung, die dies zur Resilienz macht, ist die optimistische Haltung, nämlich basierend auf der Realität mit Pessimismus dabei. Also Optimismus heißt nicht den Ausschluss von Pessimismus, sondern die Ergänzung zum Pessimismus oder die positive Brille zum Pessimismus, zu gucken, was kann im schlimmsten Fall passieren, aber was kann denn auch im besten Fall passieren und wie könnte es denn kommen und was kann ich dazu beitragen, wer kann mir dabei helfen, dass es ein gutes Ergebnis wird oder eine gute Geschichte wird. Und wie kann ich mir Unterstützung vielleicht eben auch holen oder mir auch selber geben? So, das ist immer so die Resilienz, die dann diese Worst-Case-Szenarien, entspringen unserer Fantasie, sorry, aber es ist so.
Ja, also das Gehirn kann ja auch eins definitiv nicht leiden und das sind offene Enden. Und wenn wir ein offenes Ende haben, dann kreieren wir das in jede Richtung. Ich habe so einen ganz praktischen Tipp. Häufig kommen ja so diese Unsicherheiten oder diese Gedanken oder diese offenen Enden auch in eigentlich ruhigen Momenten. Ja, also wenn wir irgendwie Auto fahren oder manche haben das, wenn sie ins Bett gehen wollen. Und ich glaube, es hilft manchmal zu sagen, ich atme jetzt einmal durch und schaue im Hier und Jetzt, geht es mir gut? Jetzt gerade tritt die von mir befürchtete Katastrophe einfach nicht ein. Und manchmal auch zu sagen, also nicht ignorieren und wegignorieren, bis dann das Allerschlimmste passiert ist. Aber in den Momenten, in denen ich weiß, dann und dann muss ich handlungsfähig sein, mich also ab dann und dann darauf vorzubereiten und es nicht wie eine Dauerschleife als Horrorszenario im Kopf zu haben, sondern sich manchmal darauf zu besinnen, im Hier und Jetzt geht es mir gut.
Ja. Ja, ein Punkt, der mir auch nochmal wichtig war in der Vorbereitung zu der Folge, was ich finde, was gerne auch nochmal vielleicht vergessen wird oder nicht mehr so eine Relevanz hat, aber ganz wesentlich ist, ist das Zuhören. Du hattest das gerade auch schon so ein bisschen mit gesagt, Verena. Dann, wenn mir jemand was erzählt, ne, und selbst wenn ich anderer Meinung bin, so aber erstmal aktiv zuhören und wirklich verstehen wollen, was bewegt denn den oder die andere, das sozusagen, oder welche Haltung steckt dahinter, um das verstehen zu können, um dann abgleichen zu können. Okay, sehe ich das auch so oder sehe ich das anders? Und dann in einen offenen Dialog dazu mit gehen zu können.
Naja, wie Marshall B. Rosenberg sagte, wir hören zu, um zu antworten, ja, und eigentlich sollten wir zuhören, um zu verstehen.
Ja.
Und wie schnell formulieren wir im Kopf schon eine Antwort, bevor der andere irgendwie den Satz beendet hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich nochmal auch irgendwas zu sagen, ja, jetzt möchte ich hätte eine Antwort, aber ich überprüfe erstmal, ob ich dich richtig verstanden habe, stell dir eine Frage oder stell dir was zur Verfügung.
Genau.
Schönes Thema.
Ja.
Ich danke euch für den offenen Austausch. Ist ja doch ein bisschen komplexer geworden, als ich mir es ursprünglich gedacht habe. Aber schön, ich mag das immer, wenn unsere Folgen sich dann so entwickeln. Ganz herzlichen Dank an euch beide, dass ihr so schön mitgemacht habt und wieder so aktiv dabei wart. Danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten, fürs Zuhören und noch einen größeren Dank für all die tollen Likes und Kommentare, die ihr uns noch hinterlasst dazu. Wenn ihr Themenwünsche habt oder was auch immer, lasst es uns wissen, dann greifen wir das gerne auf. Und ja, schaltet auch bei der nächsten Folge Reden ist das neue Gold, Dialog am 3. sehr gerne wieder ein.
Tschüss! Tschüss.